NDR Kultur à la carte.
Mit Katja Weise und ich freue mich auf eine Stunde mit der Schauspielerin Sina Martens. Sie hat kürzlich mit der Regisseurin Lena Brasch am Berliner Ensemble einen Abend rausgebracht, Spielerfrauen. Sicher nicht ganz zufällig im Jahr der Fußball-Europameisterschaft. Nächste Woche geht's ja los. Ist nicht die erste erfolgreiche Zusammenarbeit der beiden. Vorher gab es schon It's Britney, Bitch, eine furiose Solo-Performance über Britney Spears. Viel gefeiert, auch ausgezeichnet, ständig ausverkauft, immer noch zu sehen am BE. Sina Martens, schön, dass Sie da sind. Hallo.
Hallo.
Ich habe es gerade schon gesagt, nächste Woche geht's los bei den Männern, Fußball-EM. Ist dieser Abend Spielerfrauen auch mit Blick auf diese EM quasi geworden?
Also das ist tatsächlich zufällig passiert. Ich glaube, der Premierentermin ist schon aus diesem Grund jetzt ins Frühjahr gelegt worden. Aber als wir uns angefangen haben, damit auseinanderzusetzen, worüber wir uns jetzt Gedanken machen wollen, also was unser nächstes Stück wird, sind wir erstmal so beim großen Thema toxischen Beziehungen gelandet und hatten uns viel mit dem Amber Heard und Johnny Depp Fall beschäftigt. Und dann kam ein Artikel über den Boateng-Fall mit Kascha Lehnhardt.
Jerome Boateng
dazu. Das war, glaube ich, Oktober 22. Und dann haben wir gedacht, das sind eigentlich ganz gute Themen, die man so vermischen kann. Und dann war irgendwie klar, wir machen was über Spielerfrauen. Und da hatten wir beide gar nicht im Blick, dass EM ist. Und als es dann um Premierentermin ging, ist es ein bisschen passiert und dann auch irgendwann sehr bewusst passiert, dass wenn man das schon in dieser Spielzeit macht und in der zweiten Spielzeithälfte, dann ist es doch auch ganz schön, das nah an der EM zu haben.
Ich bin jetzt nicht ganz sicher, und das ist ja auch etwas, was an dem Abend durchaus thematisiert wird, ob jeder sofort weiß, was der Fall Jerome Boateng und Kascha Lehnhardt ist. Eigentlich. Mögen Sie uns da kurz ein bisschen à jour bringen?
Natürlich. Kascha Lehnhardt ist die Ex-Freundin von Jerome Boateng, die sich vor einigen Jahren das Leben genommen hat. Wir hatten uns schon länger damit beschäftigt. Interessanterweise ist also Anfang des Jahres oder in der ersten Jahreshälfte 24 auch ein Podcast erschienen, der Fall Kascha Lehnhardt heißt. Also da geht es um NDAs, also um das große Thema Verschwiegenheitsklauseln.
Die sie unterzeichnet hat,
die sie unterzeichnen musste. Genau. Und in diesem Kosmos haben wir uns dann irgendwie versucht, da drinne zu bewegen.
Weil er, das vielleicht noch kurze Erklärung, in Interviews verschiedene Dinge gesagt hat, die von der Presse ungefragt übernommen worden sind. Und aufgrund der Unterzeichnung dieser Verschwiegenheitsklausel konnte sie auch eigentlich gar nichts dagegen sagen.
Sie durfte nichts sagen, genau. Sie durfte nicht über die Beziehung reden. Und wo wir viel darüber diskutiert haben, ist, oder was heißt diskutiert, Gewalt ist keine Privatsache. Aber gar nicht als Diskussion, sondern eher als Feststellung in unserer Probenarbeit. Und es gab zum Beispiel letztes Jahr dann so Berichte, Jerome Boateng steht und stand eh vor Gericht wegen häuslicher Gewalt, auch noch in Bezug auf seine Ex-Frau, mit der er Kinder hat. Und der FC Bayern München hat trotzdem letztes Jahr überlegt, ihn wieder zu engagieren und ihn zurückzuholen. Und das kann halt alles stattfinden, weil diese Dinge einfach nicht an die Öffentlichkeit geraten dürfen, weil es Verträge dafür gibt, dass sie dort nicht hinkommen. Und das ist irgendwie ein System, wo wir dann, was wir sehr gerne beleuchten wollten und immer noch möchten, um einfach diesen Frauen auch eine andere, eigene, tiefere Stimme zu geben.
Ein Abend also durchaus mit Sprengkraft. Darüber wollen wir sprechen, auch in dieser Stunde NDR Kultur à la carte. Jetzt erstmal Musik.
Thank you.
NDR Kultur à la carte mit der Schauspielerin Sina Martens. Und das war aus dem Soundtrack von The Piano von Michael Nyman. The Promise, Versprechung, kriegen Spieler, Frauen wahrscheinlich auch viele, ne?
Könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, ja. Also wir haben ja auch die Musiker Johannes Auer und Paul Eisenach haben uns ja auch sehr wunderbare Lieder für den Abend geschrieben. Und in dem einen Lied heißt es auch Liebesbeweise aus purem Gold. Also meine Vermutung wäre auch, dass es sehr viele Versprechungen und auch sehr viele Beweise gibt. Also in Anführungsstrichen.
Über den einen sehr krassen Fall, Kascha Lehnert, Jerome Boateng, haben wir ja gerade schon kurz gesprochen. Wie haben Sie den Abend dann weiterentwickelt? Also es ist ja mehr oder weniger dann wahrscheinlich auch eine gemeinsame Recherche gewesen von Ihnen und von der Regisseurin Lena Brasch, oder?
Ja, wir haben es so gemacht und das ist eine Art, wie wir sowieso gerne arbeiten, was wir so gerade für uns entwickeln. Was wir auch schon bei Britney gemacht haben, ist, dass wir uns zusammengesetzt haben und erstmal darüber diskutiert haben, was wir mit dem Abend erzählen wollen und was für eine Art von Dramaturgie wir uns vorstellen. Und dann sind wir auf die Suche gegangen nach AutorInnen. Das sind in diesem Fall die wunderbare Laura Dabelstein und der wunderbare Leo Meyer. Und Laura hat schon den Großteil von It's Britney Bitch geschrieben. Mhm. Und auf Leo sind wir aufmerksam geworden, weil der vor 2 Jahren den Heidelberger Stückemarkt mit seinem letzten Stück 2 Herren von Real Madrid gewonnen hat, mhm, wo es um schwule Fußballer geht.
Auch im Norden am Schauspiel Hannover unter anderem zu sehen.
Ja, ja, genau. Und in Leipzig wurde es uraufgeführt. Mhm, genau. Da habe ich es gesehen. Und dann haben wir die gefragt, ob die sich vorstellen könnten, zu verschiedenen Themen was zu schreiben. Ich kenne das so vom Film, einfach so eine Art Writer's Room. Sowas kenne ich vom Theater nicht. Und ich finde es sehr interessant, das am Theater auch auszuprobieren, dass man mehrere Köpfe in einen Schreibraum sozusagen setzt, die gemeinsam das austüfteln. Und dann haben die sich unterschiedliche Schwerpunkte in den Themenbereichen, die wir erzählen wollen, gesetzt und haben angefangen zu schreiben. Und dann haben sie uns nach und nach Texte geschickt und daraus haben wir eine Stückfassung gebaut. Zusammen mit der tollen Mira Gebhardt, Dramaturgin, und Amelie Haag, Dramaturgin.
Das waren jetzt ganz viele Namen. Also ich hatte schon auch den Eindruck bei der Premiere, dass es wirklich im Kollektiv auch entstanden ist, diese ganze Produktion, oder?
Ja, das ist es. Das ist auch genau die Art, wie wir gerne arbeiten wollen. Also das war schon bei Britney so und das war jetzt wieder so, dass wir sehr gerne und gut kollektiv arbeiten und versuchen, einen Raum zu schaffen, in dem jeder was dazu beiträgt und irgendwie mit Lust zur Arbeit kommt. Es war eine sehr tolle Zeit.
Sie haben ja schon diesen Abend, sagten Sie ja auch gerade schon, It's Britney Bitch zusammen rausgebracht. Da ist es ja in gewisser Weise sehr viel einfacher gewesen, also in Anführungszeichen einfacher jetzt, weil wir eine Person haben, auf die wir schauen und deren Leben wir ja glauben zu kennen. Und doch eröffnen Sie ja ganz neue Perspektiven auch auf diese öffentliche Figur. Mhm. Hier ist es wahrscheinlich schwieriger gewesen, oder? Weil man ja über manche Spielerfrauen, also ich sage jetzt mal Victoria Beckham oder Kathy Hummels, weiß man eine ganze Menge, aber über viele ja wahrscheinlich gar nichts. Es sind auch sehr viele Klischees, mit denen man da wahrscheinlich zu tun hat, oder?
Ja, ich finde, das ist wirklich ein unglaublich klischeebehaftetes Wort alleine. Also das ist ja auch an einer Stelle, sage ich auch sehr bewusst, Spielermänner. Und mein Kollege sagt, das hört sich jetzt an wie eine kleine Figur. Es ist vor allen Dingen namenlos. Und es ist, ja, wie ich schon gesagt habe, sehr klischeebehaftet. Und es geht mir gar nicht so sehr darum, jetzt irgendwie zu wissen, was die machen oder was die nicht machen oder was es genau ist, sondern es geht mir eher um dieses Wort und diese öffentliche Wahrnehmung davon und das Nicht-Nachfragen, was da los ist. Und das in Zusammenhang mit Verschwiegenheitsklauseln, das finde ich schon sehr problematisch. Also im Grunde genommen namenlose Frauen, die einfach unter einem Begriff Spielerfrauen abgetan werden, die nicht reden dürfen und die aber auch keiner fragt oder wo jemand mal versucht, eine andere Perspektive aufzumachen. Man könnte ja auch mal über den Beruf zum Beispiel berichten, den eine Frau macht und nicht nur darüber, wie sie auf der Tribüne aussieht.
Was glauben Sie, warum hält sich dieses patriarchale System da so konsequent eigentlich in dieser Welt des Fußballs, auch wenn es ja Risse bekommt?
Ich glaube, das hat ganz, ganz viel mit Geld zu tun. Es ist einfach ein Sport, der seit Jahren sehr, 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 sehr viele Menschen begeistert. Und ich verstehe das. Ich habe selber Fußball gespielt und komme aus einer Fußballerfamilie. Also mich begeistert das auch. Und ich finde es beeindruckend, in einem Stadion zu sein und Fangesänge zu hören und mitzufiebern. Ich will dann auch immer für irgendeine Mannschaft sein. Dann bringt es mehr Spaß. Mhm. Ich verstehe diese Faszination. Und im Männerfußball ist einfach mittlerweile dadurch, dass einfach viele diesen Sport, glaube ich, auch dieses Gefühl, dass man sich auf etwas freut am Samstag, Sonntag, wo man zusammen hingeht und emotional sein kann, weil man mitfiebert. Das ist einfach im Männerfußball sehr, sehr groß geworden. Und jetzt gibt es einfach seit ja geraumer Zeit, was sind das für Transfersummen, über die wir da sprechen? Was sind das für Gedanken für Super League oder jetzt diese Fanproteste, die sich irgendwie gewehrt haben, weil sie das Gefühl haben, der Sport wird total kaputt gemacht durch diese Form. Also ich glaube, es hat ganz, ganz viel mit diesem riesengroßen System zu tun und dieser Faszination, die sich über die Jahre einfach so aufgebaut hat, dass es sich auch einfach so hält. Also Fußball ist auch echt so etwas, das habe ich jetzt auch gemerkt in der Vorbereitung, wenn ich mit Leuten gesprochen habe, da trifft man schon auf Männer, wo man das Gefühl hat, und jetzt nicht auch noch was über den Fußball machen. Also lasst uns doch wenigstens den Fußball.
Sie haben selber gespielt? Und das glaube ich auch ziemlich gut, ne? Wie haben Sie das so erlebt, dann als Spieler, in Anführungszeichen Frau, ja jetzt als spielende Frau?
Ich habe gespielt, bis ich 16 war und ich finde es tatsächlich auf eine Art und Weise viel härter bei den Jungs, weil ab 16 ist es so, dass es keine Jungsfußball gibt, es ja so Jugenden. Da spielt man dann maximal mit vielleicht 2 Jahre Älteren oder einem Jahr Älteren zusammen. Und im Mädchenfußball ist es so, dass man, ich glaube, ab 16 oder ab 15 schon so mit 20- oder 40-Jährigen zusammenspielt. Das heißt, es sind ganz andere Körper, die da aufeinander prallen. Deswegen habe ich auch aufgehört, weil ich dann irgendwann nur noch lag, weil ich mich körperlich, also weil ich nicht die körperliche Kraft hatte, um mich da irgendwie durchzusetzen. Und es wird weniger ernst genommen. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Es wird immer noch so ein bisschen belächelt. Ich finde, es änderten sich ein bisschen was, weil wir irgendwie auch gerade wirklich eine DFB-Frauenmannschaft im Grunde genommen haben, die doch sehr auf verschiedene Themen hinweisen, ob es jetzt dieser Gender Care Gap ist. Die gehen da ja gerade sehr selber aktiv in die Öffentlichkeit, deswegen habe ich schon das Gefühl, dass sich da auch ein bisschen was verändert. Aber es ist trotzdem ein riesengroßer Unterschied, was die Sichtbarkeit, aber auch wie das ernst genommen wird.
Was waren so blöde Sprüche, die Ihnen damals begegnet sind? Wissen Sie das noch?
Ja, es ist halt immer, also sozusagen das, was mir auch heute noch passiert, ist einfach dieser Satz, du weißt ja noch nicht mal, was ein Abseits ist. Also einfach so diese Unterstellung, dass man das als Frau nicht versteht. Wie so ein Klischee, wie nicht einpacken können.
So viel zu Vorurteilen, die sich über Jahrzehnte halten und hoffentlich irgendwann dann doch mal auflösen.
Ja.
Sie haben sich Musik gewünscht und zwar Spring One, frei nach Vivaldi von Max Richter. Ich würde vorschlagen, wir hören kurz rein und danach verraten Sie mir dann, warum.
Ja.
Thank you.
Spring One, Vivaldi Recomposed von Max Richter mit Daniel Hope und dem Konzerthaus Kammerorchester Berlin unter André de Ridder. Ein Wunsch von Sina Martens. Was verbinden Sie damit?
Dieser Song war in einer meiner ersten Inszenierungen am Zentraltheater in Leipzig. Der große Marsch von Wolfram Lotz in der Regie von Sebastian Hartmann. Es war eine Jahrgangsproduktion, also meine Kommilitonen und ich haben in diesem Stück gespielt und da gab es dieses Lied. Und ja, in diesem Theater ist, glaube ich, so meine Liebe fürs Theater geweckt worden und genau mit diesen ersten Stücken, was in so einem Raum passieren kann mit anderen Menschen. Und ich muss immer, wenn ich das höre, daran denken. Deswegen, ich verbinde so eine sehr große Liebe zum Theater und zu diesen Ursprüngen in Leipzig. Daher der Wunsch.
Also die Liebe ist quasi erst während des Studiums entstanden und noch nicht davor?
Nee, ich glaube, ich würde davor beschreiben, ich komme gar nicht aus einer Familie, wo es so irgendwie Kunst und Kultur war. Nicht so ein Thema, sondern eher Sport.
Fußball.
Ja, und natürlich, ich habe gerne gelesen und so. Aber ich war auch nie im Theater. Ich bin eher durch Zufall, lustigerweise eben durch Laura Dabelstein, die ich damals kennengelernt hatte, an so eine Theatergruppe in Hamburg gekommen. Und warum ich dann angefangen habe zu studieren, war tatsächlich eher die Freude am Spiel, die Freude am körperlich Agieren, psychologischen Arbeiten. Psychologie hat mich immer interessiert und das findet man ja auch in Figuren, sowas zu entwickeln. Und die Liebe zum Theater als Ort, die ist tatsächlich erst im Studium entstanden, weil ich vorher, also klar, an dieser Off-Theaterbühne habe ich was gespürt, aber da ging es mehr ums Spiel. Aber was man so erzählen kann und wie viel man lesen kann und wie viele Künste zusammenkommen und dieses ganze Gemeinsame der Künste, das habe ich erst am Theater in Leipzig für mich entdeckt.
Sie kommen aus Norddeutschland, also geboren in Köln, aber dann nach einer kurzen Zeit in Elmshorn aufgewachsen in Bad Bramstedt. Mhm. Sie haben ja eben schon erzählt, Sie haben Fußball gespielt, bis Sie 16 waren. Ihr Vater war Fußballtrainer, ist immer noch Fußballtrainer und ich weiß nicht, trainiert er aber nicht mehr die Damen vom HSV, die hat er mal
trainiert. Der trainiert im Moment den VfB Lübeck.
Wie war damals Ihr Verhältnis, als Sie selber Fußball gespielt haben, zu diesem Trainervater?
Also wir haben auf jeden Fall, wenn mein Bruder und ich, mein Bruder hat auch gespielt, hat auch bei St. Pauli gespielt, ist jetzt Spielerberater. Wir haben immer, wenn wir bei meinem Vater waren, schon einfach gemeinsam trainiert. Also ich erinnere mich schon an so Sommerferien und dann auf den Bolzplatz gehen, wie ich es auch im Stück sage, Hütchen aufstellen und Koordinationstraining machen. Also
das sieht man ja auch am Anfang.
Genau, das ist auch ein Zitat davon. Das war schon ein großer Teil meiner Kindheit auf jeden Fall. Also ja, das verbindet uns auch. Also ich bin da auch gerne mitgegangen und habe mitgefiebert und für mich ist das schon auch ein Stück weit ein Teil meiner Kindheit.
Hat er Ihnen dann irgendwann auch abgeraten?
Ja, ganz eindrücklich sogar, weil er gesagt hat, fokussiere dich lieber auf etwas anderes, weil man kann leider mit Frauenfußball kein Geld verdienen. Also bei meinem Bruder gab es natürlich immer die Aussicht, du kannst es ein paar Jahre machen und damit auch wirklich monatlich gutes Geld verdienen. Und diese Aussicht gab es für mich als Frau nicht. Und das finde ich schon jetzt im Nachhinein einfach unglaublich schade. Also und ich möchte eigentlich nicht mehr, dass irgendein Mädchen oder irgendeine junge Frau hört, oder hören muss, naja, du bist halt leider eine Frau. Das finde ich einfach wahnsinnig schade und würde mich total freuen, wenn sich da irgendwie gesellschaftlich was ändert.
Ulrich Kuhn, der mein Intendant war vom Thalia-Theater, dann lange auch hier in Berlin, deutsches Theater, hat immer das Theaterspielen oder auch das Leiten eines Theaters mit Fußball verglichen, so mit dem Führen einer Fußballmannschaft. Entdecken Sie da auch so gewisse Parallelen zwischen diesen beiden Lebenswelten? Also Sie kennen sie ja jetzt nun beide.
Ja, das sind tatsächlich auf jeden Fall Gespräche, die ich in meiner Familie auch schon häufiger geführt habe. Dadurch, dass dort keiner das Theater kennt, bin ich dann doch oft in Fußballvergleichen gelandet. Also wenn es einen Teamgeist gibt, dass es etwas anderes auf der Bühne plötzlich passiert und man das spürt. Es ist genauso wie eine Mannschaft, die nicht der Favorit ist. Es passiert ja ganz oft so beim DFB-Pokal oder so, dass dann plötzlich so ein Team gewinnt gegen eine Bundesliga-Mannschaft, weil sie mental irgendwo sind, dass da ganz viel plötzlich funktioniert, dass sie quasi über sich hinauswachsen. Im Psychologischen, finde ich, gibt es sehr viele Vergleichsmöglichkeiten und auch so dieser Ort. Also ein Stadion ist natürlich, das ist eine ganz andere Dimension nochmal, aber es ist ja trotzdem wie ein Ort, wo Menschen zusammenkommen und für im Fußball 90 Minuten, im Theater manchmal 90 Minuten, manchmal länger, in der eigenen Welt sind für diese Zeit, wo sie da sind. Es ist wie so ein Raustreten aus der eigenen Realität in einen Raum, wo man sich so, ja, im Theater finde ich immer, wo man sich so frei von Konventionen bewegt und miteinander versucht, wie so andere Modelle oder andere Ideen oder sowas zu verhandeln. Und im Fußball ist es auch so ein 90 Minuten nur das. Und das sind nur zwei Ähnlichkeiten. Da findet man mit Sicherheit mehr. Also ich verstehe den Vergleich von Ulrich Kuhorn sehr.
In dem Abend Spielerfrauen wird am Anfang so sehr ironisch witzig erklärt, wie Fußball erfunden worden sein könnte. Und einer dieser Sätze ist, dass eben jeder 90 Minuten dahin gehen kann, sich als Expertin, Experte fühlen und einfach nur sein in diesen 90 Minuten. Ist das so ein Prinzip, das für Sie auch funktioniert?
Wenn ich Fußball schaue? Nee. Also ich glaube, dieses Expertentum, das gibt es sehr viel, das kenne ich auch selber. Für mich ist es eher, ich mag irgendwie so es geht darum, dass ein Ball in das eine oder andere Tor geschossen wird und welche Wege man dafür findet, um es runterzubrechen. Und mich entspannt das total. Wenn ich zum Beispiel einen Film drehe und woanders bin, das ist für mich wirklich das Schönste, wenn Champions League ist, weil dann drehe ich über den Tag und abends habe ich meinen Text für den nächsten Tag und nebenbei läuft so Champions League und dann freue ich mich manchmal und manchmal auch nicht. Für mich hat es eher was Entspannendes. Das ist so.
Das heißt, Sie lernen dann noch Text beim Fußball gucken?
Ja, ich kann sehr gut beim Fußball gucken Text lernen, tatsächlich. Es geht ja nicht wirklich um einen. Es wird nur geredet, oh, das war ein guter Pass oder oh, jetzt rennt der oder der nach vorne. Ich weiß auch nicht, für mich hat es eine unglaublich entspannende Wirkung. Ich gucke einfach gerne zu und fieber gerne mit, deswegen bin ich auch immer für irgendein Team.
Vielleicht verraten wir uns gleich auch noch, was Ihr Club ist sozusagen. Aber weil der Frühling gerade so schön war, hören wir jetzt noch Summer One, auch von Max Richter, nach dem Violinkonzert von Antonio Vivaldi.
Thank you.
Das war sozusagen die Fortsetzung Summer 1 von Max Richter nach den vier Jahreszeiten von Vivaldi, wieder mit Daniel Hope und dem Konzerthaus Kammerorchester Berlin unter André Dridder und eine Musik, die Sina Martens auch sehr mag.
Ja. Am Anfang von einem Stück Felix Krull von Thomas Mann, was ich auch am Berliner Ensemble seit, ich glaube, mittlerweile 5,5 Jahren spiele, geht es eben um den Hochstapler Felix Krull. Und in unserer Inszenierung spielt mein Kollege Marc-Oliver Schulze das am Anfang. Natürlich Playback, aber er tut so, als würde er es selber spielen, also um die Hochstapler-Thematik auf den Punkt zu bringen, genau.
Würden Sie eigentlich sagen, jetzt ein bisschen gewagter Vergleich, dass die Welt des Fußballs auch eine ziemliche Hochstapler-Welt ist?
Das ist eine interessante Frage, also mit Sicherheit. Ich glaube, man muss es nur differenzieren. Ich glaube, das, was der Sport eigentlich an sich ist und mit wie viel Leidenschaft viele diesen Sport betreiben, in welcher Funktion auch immer, das würde ich nicht als Hochstaplertum bezeichnen. Ich glaube, viel, was drumherum passiert, hat mit Hochstaplertum zu tun. Also dieses System Fußball, da gibt es, glaube ich, einige, die sehr viel vorgeben zu sein. Darüber haben wir ja auch einen Text. Ist das überhaupt eine Aufgabe, Funktionär zu sein? Wer funktioniert denn da oder wer soll da funktionieren? An diesen Ebenen haben wir mit Sicherheit auch viel mit Hochstaplerei zu tun.
Was haben Sie gedacht? Also die Bilder sind ja um die Welt gegangen im vergangenen Jahr, als Luis Rubiales die spanische Fußballspielerin bei der WM auf den Mund geküsst hat.
Ich war ein bisschen fassungslos, weil ich mich frage, ob die Diskurse, die wir führen, als Frauen und die Dinge, die ja nun wirklich weltweit ja Frauen auch sagen, dass es anscheinend an vielen, vor allen Dingen Männern, so komplett vorbeigeht und auch egal ist, also sondern dass es einfach gemacht wird und auch noch vor laufenden Kameras, also wie wenig wirklich verstanden wird, wenn Frauen sagen, ich habe Grenzen, ich möchte Gleichberechtigung. Das ist wie so eine Anspruchshaltung, das war immer so, tut mir auch ganz gut und ich möchte auch jetzt einfach jede Möglichkeit der Welt haben. Und wenn ich jetzt gerade Lust habe, in dem Fall Luis Rubiales, diese Frau zu küssen, dann mache ich das einfach. Ist doch egal, wie sie das findet. Und sie fand es ja offensichtlich nicht sehr gut. Deswegen ist es ja zu so einem Skandal geworden. Das wiederum fand ich ziemlich, ziemlich toll, dass sich ein gesamtes Team hinter sie gestellt hat und sogar die männliche spanische Fußballnationalmannschaft.
Ich war überrascht über die Perspektive, die Sie wählen in Ihrem Abendspieler Frauen. Ich hatte jetzt angenommen, dass Sie möglicherweise die Perspektive der Spielerin einnehmen. Das passiert aber in dem Sinne ja nicht, sondern es spielt stattdessen die Mutter eine Rolle von Herrn Rubiales, die ja damals in den Hungerstreik getreten ist, weil sie eben ihren Sohn schlecht behandelt sah. Warum haben Sie das so entschieden?
Der Teil kommt von der Autorin Laura Dabelstein und wir haben mit ihr genau darüber diskutiert und sie meinte, ich finde es eigentlich total interessant, die Perspektive auch der Mutter Rubiales einzunehmen, die die Welt gar nicht mehr versteht und nur sieht, dass ihr Sohn ungerecht behandelt wird und mit so einer Form von Hungerstreik, es geht ja in dem Teil des Abends auch um diese Perversität, also ich spreche ja auch Text über Hunger als Spielerfrau, da geht es ja,
diese
eher...
Diese Körperbilder, die genau, einfach auch genau, vor allen Dingen über Social Media transportiert
exakt
werden.
Und ich glaube, dieses Grundthema, warum es um diese Perspektive, warum wir die gewählt haben, ist, weil das ja so relativ in der Mitte des Abends ist und da diese Perversitäten so gut zusammenkommen. Also, dass ein Fehler passiert und es war völlig egal, auch die Mutter war völlig egal, niemand hat über diese Frau geredet. Alle haben einfach weiter über diesen Mann geredet, der gescheitert war. Die meisten Menschen wissen nicht mehr den Namen der Spielerin, die er geküsst hat, also Hermoso.
Genau.
Und das ist, glaube ich, so dieser Teil des Abends, wo wir versucht haben, was in diesem Themenfeld von Hunger oder in diesem Fußballbereich, was da so an Perversitäten nebeneinander stehen und dass es aber in der Öffentlichkeit, also in dem, worüber dann gesprochen, geschrieben wird, geht es um Luis Rubiales weiterhin.
Würden Sie sagen, jetzt mal so ganz platt gefragt, das ist schon wirklich so auch Ihr Ansatz, die immer noch vernachlässigten weiblichen Perspektiven ganz klar einzunehmen auf der Bühne und die dadurch auch zu öffnen für andere Themen und möglicherweise ja auch ein anderes Publikum?
Absolut. Ich würde es eher als Suche beschreiben. Also ich würde es eher als Suche nach anderen Perspektiven, auch nach Ambivalenten. Vielleicht ist es eher das. Die Suche, die Lena Brasch und ich haben, ist, wir werden immer auch empowernde Texte und feministische Texte in unseren Arbeiten haben, aber uns geht's auch um die Ambivalenzen, also um die Komplexität, die in Frauenfiguren oft leider fehlt. Also das sind sehr klare Rollenzuschreibungen, so häufig, mit denen man es zu tun hat. Und wir haben auch bei diesem Abend versucht, da doch auch den Frauen nicht nur eine Stimme zu geben, bei Britney auch. Und es ist aber über das, jemandem eine Stimme oder einer Frau eine Stimme zu geben, ist es auch noch eine eigene Stimme, eine tiefe Stimme, eine komplexe, eine ambivalente. Ich glaube, das ist das, wonach wir suchen.
Thank you.
war die Nummer 2 aus den 3 Präludes für Klavier von George Gershwin, hier gespielt von den Schwestern Katja und Marielle Labeck. NDR Kultur à la carte, immer noch mit der Schauspielerin Sina Martens. Wir haben jetzt ganz viel schon über Fußball gesprochen, auch über Theater und mögliche Parallelen beider Welten. Wie erleben Sie das eigentlich am Theater? Also da ist ja auch eine ganze Menge in Bewegung geraten in den letzten Jahren. Jetzt gab es vor ein paar Wochen dann auch ja einen Boykottaufruf, auch von Pro Quote gegen das Hamburger Thalia-Theater, weil da in der kommenden Spielzeit, die letzte ist, von dem Intendanten Joachim Lux viel zu wenig Frauen vorkommen in dem Programm. Oliver Rehse am Berliner Ensemble, wo Sie engagiert sind, macht das, glaube ich, ziemlich anders. Wie erleben Sie das so aus Ihrer Perspektive? Also passiert da wirklich viel, genug, Fragezeichen, was da die Gleichberechtigung von Mann und Frau angeht?
Also es passiert etwas und ich würde sagen, an einigen Orten mehr als an anderen. Genug würde ich nicht sagen, also mit Sicherheit nicht. Aber an einigen Orten, ich glaube, ich muss es wirklich so ortsbezogen sagen, an einigen Orten passiert viel und passieren sehr spannende Dinge und spannende Handschriften und an anderen eben weniger. Und deswegen ist es total richtig, da dran zu bleiben und da auch laut zu werden und das auch einzufordern. Und am Berliner Ensemble finde ich das super. Da gibt es sehr viele unterschiedliche Perspektiven und es gibt eine große Offenheit, sich auszuprobieren. Und das finde ich schon besonders, muss ich sagen, ja.
Wie haben Sie die Arbeit mit Frank Castorf erlebt, mit dem Sie ja auch schon verschiedentlich zusammengearbeitet haben und der nicht unbedingt, glaube ich, immer jedem einfällt, wenn man um möglicherweise auch miteinander auf Augenhöhe spricht?
Also für mich ist Frank Castorf ein sehr, sehr wichtiger Regisseur. Also einmal in Bezug auf seine Arbeiten, in Bezug auf all das, was er fürs Theater schon geleistet hat, was er mit der Volksbühne gemacht hat, aber auch für mich ganz persönlich, weil ich habe mehrere Arbeiten mit ihm gemacht und ich habe bei ihm wirklich so etwas wie Autonomie gelernt, was mir ganz viel hilft, auch bei meinen eigenen Arbeiten und bei den eigenen Gedanken, die ich mir mache. Ich finde, es ist ein Missverständnis, dass es nicht um ein Miteinander geht. Ich glaube, Frank Castorf geht es sehr stark um ein Miteinander. Mhm. Der hat auch ein unglaubliches Team. Also diese Arbeiten von ihm wären nicht das ohne das fantastische Team, was er hinter sich hat. Und ich bin in jeder Arbeit, habe ich etwas Neues gelernt. Das ist ein sehr, sehr kluger Regisseur, der die Dinge wirklich durchstiegen hat. Und dann arbeitet man sich da sehr viele Stunden an einem Thema ab und scheitert daran manchmal und manchmal wächst man über sich hinaus. Aber man geht immer aus seinen Arbeiten mit neuen Erkenntnissen und mit einer Weiterentwicklung raus.
Was ist Ihnen wichtig, wenn Sie eine Rolle annehmen? Also jetzt nicht nur auf dem Theater, sondern auch im Film, wo Sie ja auch zu sehen sind.
Kann ich eigentlich einen Bogen zurückschlagen zu dem, was wir eben hatten, Komplexität. Das ist mir wichtig, dass es mehrere Dimensionen gibt. Ich muss irgendwo andocken können, entweder an der Biografie, sage ich mal, der Figur, wenn ich jetzt im Film rede, oder an dem Inhalt oder an der Handschrift oder dem Versuch, was eine Regisseurin oder ein Regisseur erzählen will, oder wenn es ein künstlerischer Film ist, an dem künstlerischen Ansatz.
Im Herbst kommt ja unter anderem der neue Film von Andreas Dresen ins Kino, in Liebe, eure Hilde, da waren Sie auch dabei. Was für eine Rolle spielen Sie da?
Da spiele ich Libertas Schulze-Boysen, ein Teil der sogenannten Roten Kapelle.
Der Widerstandsgruppe.
Genau, die zumindest im Westen, wo ich aufgewachsen bin, überhaupt nicht bekannt ist. Ich bin sehr, sehr glücklich, da dabei sein zu können. Es war eine fantastische Arbeit und diese Figur ist sehr interessant, weil es geht eben um junge Leute, die sich politisieren und auffliegen und nahezu alle Mitglieder, außer ein paar wenige, hingerichtet werden. Und bei ihr ist es sehr besonders, dass sie kommt aus einem sehr gehobenen Haushalt und war selber Teil der NSDAP und ist dann ausgetreten, als sie ihren Mann Harro Schulze-Boysen kennengelernt hat und hat angefangen, sie hat im Reichspropagandaministerium gearbeitet und hat angefangen, Bilder von Kriegsverbrechen herauszuschmuggeln sozusagen und in Umlauf zu bringen. Also, und das ist schon, finde ich, schon eine sehr spannende Biografie und komplexe Figur.
Closing, der sechste Satz aus dem dritten Streichquartett von Philipp Glass Mishima mit dem Modern String Quintet hier auf NDR Kultur. Bei mir im à la carte Gespräch ist immer noch die Schauspielerin Sina Martens. Sie sind schon auch jemand, der sich, Sie haben gerade gesagt, es sollen komplexe Rollen sein, die ich mir suche, aber auch immer wieder herausfordernde Rollen sucht, oder? Also ich sag mal so, jetzt sich in Britney Spears Leben hineinzubegeben, ist ja schon eine ziemliche, in Anführungszeichen, Höllenfahrt. Gedreht haben Sie außerdem für Amazon Prime einen Film. Da sind Sie, ich glaube, wirklich 1,5 Stunden in einem Kofferraum. Ist das richtig?
Ja, ungefähr, ja.
Warum macht man das?
Auch da fand ich die Setzung einfach erstmal total spannend, als ich das Drehbuch bekommen habe. Wirklich einen Film zu erzählen, der auf so engem Raum die ganze Zeit spielt. Ich konnte mir das gar nicht vorstellen. Ich dachte, das kann gar nicht funktionieren, auch die Spannung zu halten. Und dann ist es spannend, er hat mich sehr daran interessiert, dass es so eine Befreiungsgeschichte auf mehreren Ebenen ist. Also es geht mit Sicherheit äußerlich darum, um den Befreiungskampf einer Frau, die entführt wird. Aber es gibt noch einen anderen Handlungsstrang, der auch so eine Art von Selbstbefreiung ist, der in dieser Extremsituation eigene Abhängigkeitsmuster hinterfragt. Das heißt, es ist so eine Form von emanzipatorischer Kurve, einer Form von Realisieren, in welchen Mustern man gefangen ist und wo man in Abhängigkeitsverhältnissen steht und sich daraus zu befreien. Und das hat mich daran sehr interessiert.
Kommt Ihnen da manchmal auch zugute, dass Sie früher Fußball gespielt haben, also ja enorm sportlich sein müssen, stelle ich mir jetzt gerade mal so vor.
Ich weiß nicht, ob es am Fußball liegt. Also auf jeden Fall kommt mir mit Sicherheit zugute, dass ich immer in meiner Kindheit und Jugend viel mit Sport zu tun hatte. Ich habe auch Ballett getanzt und Leichtathletik gemacht. Also ich habe schon immer, war sehr sportbegeistert. Das kommt einem natürlich sowohl auf der Bühne, wenn man, sage ich mal, irgendwie so ein der längste Abend mit Frank Castorf war 8 Stunden, Les Miserables. Und genauso natürlich, wenn man in so einem Kofferraum agieren muss, kommt einem das, glaube ich, schon zugute.
Wenn Sie so jetzt, ich sag mal so, vielleicht so 5 Jahre in die Zukunft gucken oder so, was wünschen Sie sich? Mehr eigene Projekte noch oder mehr Film? Mehr Arbeiten mit Lena Brasch?
Auf jeden Fall wünsche ich mir mehr Arbeiten mit Lena Brasch. Einen schönen Gruß an dieser Stelle. Ich wünsche mir, dass, was mir sehr, sehr viel Freude macht, ist die Vielfältigkeit in diesem Beruf. Also ich wünsche mir schöne Arbeiten im Film, genauso wie im Theater. Und eigene Arbeiten zu kreieren, ist etwas, wo ich einfach gerne weitermachen würde, weil ich glaube, dass es sehr viele Geschichten zu erzählen gibt, die noch nicht erzählt wurden oder die noch nicht so erzählt wurden, wie ich es mir wünschen würde, dass es einen Film oder ein Theaterstück oder was auch immer gibt. Mir macht es sehr, sehr viel Freude, andere Aufmerksamkeiten auf Geschichten zu legen oder auf weibliche Perspektiven zu legen. So.
Stellen Sie auch fest, dass gerade jetzt bei so Arbeiten wie It's Britney, Bitch oder eben Spielerfrauen ein anderes Publikum kommt?
Ja, also bei Britney gibt es ein sehr junges und diverses Publikum, was mich sehr freut. Und auch ein Publikum, wo einfach viele Menschen zum ersten Mal im Theater sind und sich verabreden, am Samstagabend, bevor sie ausgehen oder so, nochmal in den Abend zu gehen. Und das freut mich sehr. Mir hat jemand vom Einlasspersonal gesagt bei Britney, dass die gefragt werden, darf man da drin essen? Kann ich mir noch irgendwas kaufen? Darf man eine Weinflasche mit reinnehmen und so? Weil der Ort noch neu ist und das hat für mich so eine ganz schöne Lebendigkeit. Und das habe ich auch gemerkt in den Vorstellungen von Spielerfrauen, dass da schon Menschen sich eine Karte kaufen, die nicht so häufig ins Theater gehen oder das auch noch nicht so häufig gesehen haben. Und das finde ich sehr schön, weil Theater für mich dieser Ort auch sein sollte.
Gucken Sie dann auch Fußball, also EM der Männer?
Ja, ich denke schon.
Aber lieber die Frauen im nächsten Jahr?
Ja, auf jeden Fall. Ich hätte auch gerne das DFB-Pokalfinale zwischen Wolfsburg und Bayern München bei den Frauen gesehen, aber das fiel nun gerade auf den Tag unserer Premiere.
Weitere Vorstellungen gibt es auf jeden Fall auch in diesem Monat von Spielerfrauen. Auch It's Britney, Bitch gibt es immer noch am Berliner Ensemble. Sina Martens, alles Gute und ganz herzlichen Dank, dass Sie da waren.
Vielen Dank für das Gespräch.
Mein Name ist Katja Weise und Sie können diese Sendung natürlich wie immer auch nachhören unter ndr.de oder in der ARD-Audiothek.